Ich möchte euch bitten, Römer Kapitel 9 aufzuschlagen. Römer Kapitel 9. Wer sich mit der Bibel auskennt, wird wissen, dass dieses Kapitel zu den allerschwierigsten der Bibel zählt. Und mir tut ein bisschen die Leid, die heute zum ersten Mal unter uns sind, aber ich entschuldige mich nicht. Aber ich möchte nur sagen, dieses Kapitel ist schwer, aber ich bin dem Herrn verpflichtet und euch verpflichtet und ich kann euch sagen, mein Wunsch und mein Bestreben ist es, euch nur das zu sagen, was in der Bibel steht und nicht meine eigene Meinung mitzuteilen. So Gott mir hilft, möchte ich das auch heute tun und sollte man einer anderen Meinung sein, in der Auslegung, in den Anwendungen, die ich habe, dann bitte ich um Verzeihung. Wir sind immer noch auf dem Weg und erbeten vom Herrn Weisheit und Licht und möge er uns immer zunehmend Licht geben und Verständnis von dem Wort Gottes. Ich habe für die Botschaften der kommenden Sonntage, auch einschließlich des heutigen Tages, Gottes Treue trotz menschlicher Untreue ausgesucht. Ich habe gestern den ganzen Tag Vorbereitung getroffen und stelle fest, auch zu meinem Glück und hoffentlich nicht zu eurem Leid, dass es genügend Stoff gibt für einige Botschaften. Also habt keine Angst, wenn auch da steht, Römer 9, 6 bis 33, wir werden nicht alle diese Verse heute lesen. Ich würde dagegen vorschlagen, dass wir die Verse 6 bis 13 lesen. Römer 9, 6 bis 13. Nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Auch sind nicht alle, weil sie Abrahamsame sind, Kinder, sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Denn das ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Und nicht allein dies, sondern auch als Rebekka von ein und demselben, von unserem Vater Isaak schwanger war. Als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Schwierige Worte, nicht wahr? Aber biblische Worte, vom Heiligen Geist inspiriert. Lasst uns diese Worte anpacken, so Gott uns die Gnade gibt, sie auch auszulegen. Wie ich es oft tue, möchte ich euch einen Überblick verschaffen. Es gibt das Wort, das wir selten benutzen, und das ist Theodizee. Theo, das erkennt ihr wahrscheinlich wie Deo, aber Theo hat mit Gott zu tun. Gott ist gerecht, trotz eines vermeintlichen Missstandes. Also wenn es zum Beispiel Böses in der Welt gibt, dann stellt man in Frage, ob Gott gerecht ist. Wie könnte Gott gerecht sein, wenn es so viel Böses in der Welt gibt? Diese Frage nennt man eine Theodizee. Und auch in diesem Kapitel heißt es, Gott, was ist hier los? Du hast doch gesagt, Israel würde gerettet werden und man erkennt, dass nicht ganz Israel errettet wurde. Ist da irgendetwas schief gegangen mit deinem Wort und mit deiner Person? Gott ist gerecht, trotz eines vermeintlichen Missstandes. Und was ist dieser Missstand? Was ist das Problem? Gott versprach Israel das Heil, aber ein Teil Israels ist verloren gegangen. Deshalb sei Gottes Wort hinfällig und Gott selbst ungerecht, nach der Auffassung von manchen Menschen. Und das ist berechtigt. Wir dürfen solche Fragen auch stellen. Nun, Gott gibt uns eine Verteidigung und er legt seine Gerechtigkeit dar, wie in dem ganzen Buch. Teil 1, und das ist das, worauf wir uns heute konzentrieren werden, lautet, das Wort Gottes ist nicht hinfällig, sondern es hat sich erfüllt. Das, was wir heute lesen werden, ist die Erfüllung der Worte der Vergangenheit in dem Wort Gottes. Nun, in anderen Botschaften werden wir dann sehen, die Erwählung Gottes ist nicht ungerecht, sondern herrlich. Und dann ganz am Ende des Kapitels, die letzten 4 Verse, da werden wir sehen, die Verlorenheit Israels war auf ihren fehlenden Glauben zurückzuführen. Aber heute Teil 1, das Wort Gottes ist nicht hinfällig. Gott will unter Beweis stellen, dass die Verlorenheit mancher noch Nachkomme Abrahams völlig im Einklang steht mit der Schrift. Die Verlorenheit Israels steht nicht im Widerspruch zu der Schrift, sondern im Einklang damit. Sind alle leiblichen Kinder Israels geistliche Kinder? Nein. Und die Bibel hat nie gesagt, dass es so sein würde. Aber dazu gibt es keine Erklärung. Argument 1 finden wir in einer einzigen Zeile. Israels leibliche Kinder sind nicht alle geistliche Kinder, in Vers 6. Aber das wird nicht ausgelegt, nur dargelegt. Dann Argument 2, Abrahams leibliche Kinder auch nicht. Und dies wird ausführlich erklärt. Abrahams leibliche Kinder. In meiner Jugend, in meiner Kindheit haben wir gesungen, Father Abraham had 7 sons. Vater Abraham hatte 7 Söhne, aber es waren eigentlich 8. Okay? Denn er hatte 6 von Keturah und einen von der Magd und dann einen von Sarah. Insgesamt 8 Söhne. Und das waren alle leibliche Kinder. Die letzten 6 waren von seiner zweiten offiziellen Frau. Nachdem Sarah verstarb, hat er andere und schickte sie hinfort, hat ihnen ein Erbe gegeben, aber behielt dann Isaac zu Hause. Nun werden wir in dieser Botschaft, soweit wir die Botschaft zu Ende führen, 4 alttestamentliche Schriftbeweise sehen. Und die habe ich in blauer Schrift zu erkennen gegeben. AT heißt Altes Testament. Schriftbeweis Nummer 1. In Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das ist in Vers 7 und beruft sich auf die Stelle in 1. Mose 21, 12. In 1. Mose 20, 11, glaube ich, hieß es, und Abraham schrie zum Herrn und sagte, oh, dass Ismael vor dir leben würde. Und Gott sagte, Ismael wird schon leben und ich habe auch einen Segen für ihn. Aber in Isaak wird dein Same berufen werden. Anstatt dass Gott dann einfach es dabei belässt, indem er eine Stelle aus dem Alten Testament zitiert, erlaubt er Paulus, das uns zu erklären, wofür ich auch dankbar bin. Denn es heißt, also nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes. Merkt die Worte, ich habe es extra auffällig gemacht. Kinder Gottes, darum geht es. Nicht Kinder Abrahams, davon waren einige, aber nicht alle Kinder Abrahams waren gleich Kinder Gottes. Nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung. Ihr wisst ja von diesem sozusagen Seitensprung, vorgeschlagen von Sarai oder Sarah. Du, das klappt irgendwie bei mir nicht. Probier's dann mit meiner Magd. Und da hat's geklappt. Siehe da, die Magd hat dann doch oder wurde dann doch schwanger und brachte Ismael zur Welt. Aber das war nicht der Sohn der Verheißung. Das war ein Sohn durch menschliches Bestreben. Und dies wird uns auch in dem Galaterbrief klar gemacht, noch klarer. Und schaut mal die Formulierung hier in Vers 8. In Isaak wird dein Same gerechnet. Es geht ja darum, wer wird als Same gerechnet unter denen? Und dieses Wort gerechnet ist sehr wichtig auch in dem Römerbrief. Wir, die wir Sünder sind, indem wir auf Jesus vertrauen, werden als Kinder gerechnet. Wir werden zu Kindern Gottes, aber er rechnet uns die Gerechtigkeit Jesu zu. Er hat Jesus unsere Schuld angerechnet und ihm die Schuld zukommen lassen. 2. Korinther 5, 21. Der von keinem Sünde wusste, hat er zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Ein Tausch, so wunderbar, wie wir gerade gesungen haben in dem Lied. Sein Kleid für meins. Ein Tausch, so wunderbar. Welche Kinder werden als Same Abrahams gerechnet? Denn er ist Vater der Gläubigen. Darum geht es. Und die Antwort sehen wir immer und immer wieder in diesem Römerbrief, von dem wir jetzt eine Serie haben, schon seit einem Jahr, denke ich, auf jeden Fall. Dann sehen wir Schriftbeweis Nummer 2. Ja, es heißt, um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Die Engel, die drei Männer sozusagen, die Boten Gottes kamen, und der eine war dann sogar der Engel des Herrn, nicht irgendein Engel des Herrn. Das war der Sohn Gottes vor seiner Fleischwerdung. Und es hieß um diese Zeit, also nächstes Jahr, zu einer gewissen Zeit werde ich kommen. Und ihr werdet feststellen, Sarah hat zu dieser Zeit einen leiblichen Sohn. Das kommt in mehreren Stellen vor. Und dann rückblickend in Kapitel 21, Vers 2. Nachdem das geschehen war, schaute man zurück und siehe da, Sarah hatte doch genauso, wie es Gott gesagt hatte. Das war die Verheißung und die ist auch in Erfüllung gegangen. Das muss sich nicht erfüllen, was Gott nicht verspricht. Das, was er verspricht, geht dann sicherlich in Erfüllung. Und hier ist die Rede von einem Kind der Verheißung, Isaak nämlich. Und Paulus sagt, denn das ist ein Wort der Verheißung. Nicht irgendwie des Fleisches, sondern der Verheißung. Nicht des Verdienstes, sondern dessen, was Gott schenkt nach seiner Verheißung. Und dann sagt er in Vers 10, und nicht nur das. Und er holt ein bisschen weiter aus und belegt es durch zwei weitere Stellen in den Versen 10 bis 12. Übrigens die Nummerierung zwischen der Schlachterübersetzung und der Elbefelder Übersetzung ist leicht verschieden. Manchmal rede ich von Vers 11 am Ende, aber in der Elbefelder wäre das Vers 12 am Anfang. Aber die Nummerierung der Kapitel und der Verse ist nicht inspiriert. Das war, ich will nicht sagen willkürlich, aber ein Mensch hat, also mehr als nur ein Mensch. Zuerst waren es die Kapitel und später hat es einer gemacht für die Verse, mit den Versen. Nun, überspringt vorerst die Verse 10 bis 12 und ihr werdet dann sehen, am Ende von 12 bzw. 13, Schriftbeweise 3 und 4. Die Schriftbeweise 3 und 4. Ich habe euch gesagt, heute gibt es nur 4 davon. Nehmen wir sie eins nach dem anderen. Einen nach dem anderen. Sorry. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Schriftbeweis Nummer 3. Es wurde zu ihr gesagt, der Ältere, nun, Rebekka bekam Isaac. Isaac bekam dann Zwillingssöhne. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Dies wurde Rebekka gesagt, denn sie fragte den Herrn, warum geht es mir so? Es fühlt sich an, als würde es in mir einen Kampf geben. Und er sagte, ja, es gibt zwei. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. 1. Mose 25, Vers 23, das wird in Kapitel 9, Römerbrief 9, Vers 12 zitiert. Okay, schauen wir uns zuerst den historischen Hintergrund an zu diesem dritten Schriftbeweis. Vers 10, und nicht allein dies, sondern auch als Rebekka von ein und demselben von unserem Vater Isaac schwanger war, als die Kinder noch nicht geboren waren und so weiter. Rebekka, eine Mutter. Wenn man auf den Grund gehen möchte, warum Gott muss einer dem anderen dienen, warum hast du einen erwählt und den anderen nicht, dann könnte man vielleicht sagen, vielleicht lag es an der Mutter. Vielleicht hat sie zwei Epochen in ihrem Leben gehabt. Moment einmal, wenn eine Frau Zwillinge zur Welt bringt, dann werden diese sehr zeitnah, wenn sie nicht eineiig sind, dann zumindest sehr zeitnah beieinander empfangen. Da gibt es keine Zeit, um einen Unterschied, mein früheres Leben, mein späteres Leben, dieses Kind gehört meinem alten, sündhaften Leben, dieses Kind gehört meinem neuen, weniger sündhaften Leben. Das ist ja Unsinn. Nein, da können wir nicht sagen, dass es darauf zu führen wäre. Dann nehmen wir dann den Nächsten, der erwähnt wird. Und wir reden von dem Vater, in diesem Fall von Isaac. Und merkt, dass Paulus das wirklich betont, von ein und demselben Vater, von unserem Vater Isaac. Und dasselbe könnte über ihn gesagt werden. Da gibt es kein Vorher, kein Nachher, kein Zeitunterschied. Nein, darauf ist es auch nicht zurückzuführen. Dann gehen wir zu dem 11. Vers über, wo die Kinder erwähnt werden. Und wie gesagt, wenn Kinder empfangen werden, auch Zwillinge, sind die zeitnah beieinander. Also sie waren, übrigens hier wird gesagt, sie waren noch nicht geboren. Sie waren im Mutterleib, aber sie waren noch nicht geboren und hatten weder Gutes noch Schlechtes getan. Brüder und Schwestern, warum hat Gott das schreiben lassen? Er wollte uns klar machen, es war nicht davon abhängig, was diese zwei Menschen tun würden. Vielleicht würde man sagen, ja, aber Gott wusste, was sie später tun würde. Indem man das sagt, hat man gerade das Argument, das Gott uns geliefert hat, außer Kraft gesetzt. Warum hat Gott das gesagt? Wenn es nicht bedeutet, es hängt nicht davon ab, dann hat es überhaupt keine Bedeutung. Es gibt keine andere Möglichkeit. Er redet davon, es war nicht von ihrem Benehmen abhängig. Nicht von Gottes Vorkenntnis. Sie waren noch nicht geboren. Übrigens, ihr wisst ja in Johannes Kapitel 9, von dem, der blind geboren war, fragten die Leute, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde. Sie sind davon ausgegangen, dass ein Mensch im Mutterleib gesündigt haben könnte und dass er dann blind zur Welt kommen würde. Gott sagt hier, es war bevor sie geboren waren und sie hatten weder Gutes noch Schlechtes getan. Das ist der historische Hintergrund. Der historische Hintergrund. Dann sehen wir uns den theologischen Zweck des dritten Schriftbeweises. Es heißt hier, damit, okay, ich werde einige Worte hier aneinander reihen. Ich nehme einige Worte raus, damit ihr seht, es ist ein langer Satz und ich komprimiere diesen Satz, ohne die Wahrheit zu kompromittieren. Damit der Vorsatz bestehen bleibt, wurde dies zu ihr gesagt. Wisst ihr, wenn Gott einen Vorsatz hat, wird dies auch geschehen. Aber wenn Gott diesen Vorsatz ausspricht an die Menschen, dann wird er auf jeden Fall passieren. Er wird sowieso passieren. Und wenn ihr denkt, ja, das macht ja keinen Sinn, möchte ich uns aber daran erinnern, dass in Hebräer 6, 17 und 18, es heißt, darum hat Gott sich mit einem Eid gebunden und dann würde es doppelt sicher sein. Wenn Gott etwas sagt und er ist der getreue Gott, aber wenn er es sagt, dann haben wir es sogar doppelt sicher, wenn das Sinn macht. Damit der Vorsatz bestehen bleibt, hat er es ihr gesagt. Nun merkt, und es ist wichtig, wir nehmen uns Zeit für diese Worte. Gott fasste einen Vorsatz. Das Wort Vorsatz habt ihr vielleicht etwas frisch in Erinnerung, denn wir hatten vor wenigen Monaten Römer 8, Vers 28 und 29. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, nach dem Vorsatz berufen sind. Und wir haben gelernt in Vers 29, dass der Vorsatz Gottes ist, dass wir im Ebenbild Christi verwandelt werden. Gott hat einen Vorsatz und dieser Vorsatz ist, er will, dass wir Christus ähnlich sind. Nicht nur errettet, sondern ihm ähnlich. Und hier haben wir einen Vorsatz. Gott denkt sich Pläne aus, er hat einen Vorsatz und dieser Vorsatz wurde, merkt, ich habe das auch mit Gelb hinterlegt, gemäß der Auserwählung gefasst. Im Einklang stehend mit seiner Auserwählung. Und dieser Vorsatz sollte bestehen bleiben, nicht aufgrund von Werken, da wird es explizit gesagt, sondern aufgrund des Berufenden. Gott ist der, der berufen hat. Der Grund, warum dieser Vorsatz in Erfüllung geht, ist, weil Gott es so bestimmt hat. Er hat die Menschen auserwählt und eigentlich ungeachtet ihrer Werke, aber ihre Werke werden im Einklang mit seiner Auserwählung sein, auch nicht aufgrund von ihren Werken, sondern aufgrund des Berufenden. Das heißt, aufgrund Gottes selbst wird dieser Vorsatz erfüllt, gefasst und erfüllt. Jetzt gehen wir zu dem letzten Schriftbeweis in dieser Botschaft. Insgesamt sind es übrigens 10 Schriftbeweise in diesem Kapitel. Heute ist die Rede nur von den ersten 4. Wie auch geschrieben steht in Malachi, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Ich weiß nicht, wo ich war, aber jemand hat behauptet, dass das nicht im Alten Testament stand. Und das habe ich auch Krisha gesagt. Das steht nicht so im Alten Testament. Dann habe ich ein bisschen besser recherchiert und habe sie dann gesucht. Krisha, komm zu mir. Hey, was ich dir gesagt habe, das stimmt nicht. Das steht doch am Anfang von Malachi. Also befassen wir uns doch mit dieser Aussage. Und übrigens, dieses Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Das wurde nicht der Mutter von diesen Zwillingen gesagt. Sie musste nicht damit belastet werden. Zwar hat sie gehört, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das wusste sie. Aber dass es heißen würde in Malachi, in unserem letzten Buch im Alten Testament, Jakob habe ich geliebt und Esau gehasst, davon wusste sie nicht und es ist vielleicht gut so. Übrigens, dasselbe Wort, lieben, kommt doch davor, wo es heißt, Isaac liebte Esau wegen seines Wildbrets und Rebekka liebte Jakob. Sie liebte den, der am Ende von Gott geliebt war. Isaac liebte Esau mehr, auf jeden Fall. Nein, es wurde nicht Rebekka gesagt, aber Gott hat es Malachi gesagt, Malachi. Und Malachi hat es dann Israel gesagt. Schauen wir uns jetzt schnell einen Überblick und dann sehen wir die drei Punkte. Das sind die drei Punkte, die wir jetzt zum Ende behandeln. Die Bedeutung der Worte selbst. Was heißt Liebe? Was heißt Hass? Die Bedeutung im Zusammenhang mit Malachi und dann natürlich im Zusammenhang mit dem Römerbrief, denn darum geht es uns doch. Fangen wir bei der Bedeutung der Worte selbst an, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Manche sagen, und ich meine jetzt mit manche, Prediger, Bibelkommentatoren, gute Ausleger übrigens. Es sind nicht schlechte Menschen, das sind treue Brüder, aber sie kommen zu dem Entschluss und sie behaupten, dass Hass einfach bedeutet weniger lieben. Tut es das? Mal schauen. Was wird gehasst? Frevel wird gehasst. Heißt das nur weniger lieben? Nein, in diesem Fall bestimmt nicht. Ich habe die Stellen auch genannt, falls jemand mitschreiben will. Jesaja 61,8. Was heißt hassen? Oder nee, was hasst man? Nicht nur Frevel, sondern Gräuel. Auch ein starkes Wort. Jeremia 44,4 oder Sprüche 6,16. Womit steht dieser Begriff Hass in Verbindung? Du findest ihn zum Beispiel in Amos 5, Vers 21, parallel, denn manchmal in der hebräischen Gedichtkunst wird es zweimal ähnlich gesprochen, also Hass in dieser Zeile und Verachten in der nächsten Zeile. Oder in Amos 5, Vers 10 und in Amos 6, Vers 8 und zwei andere Stellen in den Psalmen. Da steht Hass parallel zu Verabscheuen. Hört das sich an wie weniger lieben? Nein. Ich will ja nicht sagen, dass es das nicht bedeuten könnte, aber hier bekommen wir einen starken Tendenz hinweg von diesem Vorschlag. Matthäus 6,24. Jetzt sind wir im Neuen Testament und es ist ein anderes Wort, eine andere Sprache, Griechisch. Entweder wird man den einen Herrn anhängen und den anderen verachten oder den einen lieben und den anderen hassen. Verachten, hassen. Lukas 6,22 kommt es in einer Reihe vor mit ausschließen, schmähen und lasterhaft verwerfen. Wie ihr seht, Hass ist nicht ein neutrales Wort. Hass hat eine sehr deutliche Bedeutung. Nun, wenn es so heißen könnte, dass es bedeutet weniger lieben, dann an dieser Stelle. Ich zeige euch diese Stelle. Lukas 14, Vers 26. Da heißt es, wer seinen Vater und seine Mutter und sein eigenes Leib nicht hasst, der kann nicht mein Jünger sein. Will Gott, dass wir Vater hassen? Das würde nicht im Einklang stehen mit, ihr sollt euren Vater und eure Mutter lieben. Also dann, was heißt es dann? Lieben heißt, dass man jemandem Vorzug gibt. Und wenn du jemandem nicht den Vorzug gibst, dann würde das nicht Liebe sein, dann vielleicht Hass. Okay, dann habt ihr die Beweise aus der Bibel gesehen. Ich tendiere dazu, dass es wirklich Hass und Verabscheuung heißt und Verachtung. Das ist die Bedeutung der Worte. Und dann im Zusammenhang mit Malachi, wenn ihr wollt, das letzte Buch im Alten Testament, vor Matthäus, gibt es Malachi. Und am Anfang von diesem kleinen Prophet, steht dieses, die Last, das Wort des Herrn an Israel durch die Hand Malachis. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr, aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Vers 3. Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr, dennoch habe ich Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und nun lese ich weiter. Und sein Gebirge habe ich zu einer Wildnis gemacht und sein Erbteil den Schakalen der Wüste gegeben. Das werde ich jetzt nach und nach aufdecken. Ich habe Israel oder Jakob geliebt und jetzt der Kontrast. Wie wurde der Hass Gottes Esau gegenüber verdeutlicht? Woran erkennen wir das? Sein Gebirge, Esaus Gebiet hieß Edom. Sein Gebirge habe ich zu einer Wildnis gemacht und sein Erbteil den Schakalen der Wüste gegeben. Wenn aber Edom sagt, wir sind zwar zerstört, wir wollen aber die Trümmer wieder aufbauen. So spricht der Herr der Heerscharen, sie mögen bauen, ich aber werde niederreißen und man wird sie nennen Land der Gesetzlosigkeit und das Volk, über das der Herr ewiglich zürnt. Wenn eure Augen, er spricht Israel an, wenn eure Augen das sehen, so werdet ihr sagen, der Herr sei hochgepriesen über Israels Grenzen hinaus. Gott wird gepriesen für die Liebe Jakob gegenüber, die aber auch den Esau betrifft. Das ist jetzt die Stelle, die in Römerbrief zitiert wird. Und jetzt, letztens, da haben wir die Bedeutung für die Leser des Römerbriefs. Die Frage war, ist Gottes Wort hinfällig? Hat sich Gottes Wort nicht erfüllt? Die Antwort Gottes durch Paulus ist, doch, doch, das Wort Gottes hat sich erfüllt. Ihr hattet andere Erwartungen, aber eure Erwartungen waren nicht im Einklang mit den Voraussagungen. Was sich erfüllt hat, ist das, was geschrieben war. Und er zieht sogar Malachi 1, Vers 3 heran. Die Bedeutung für die Leser des Römerbriefs. Was heißt hier Liebe? Liebe heißt, dass einer, der als Kind Adams verdammt war, doch zum Leben erwählt wurde. Versteht ihr? Vielleicht versteht ihr das nicht. Nicht, weil ihr dumm seid, das will ich auch nicht andeuten, sondern weil ihr euch eventuell nicht alle gleichermaßen mit der Schrift vertraut seid. Seitdem Adam und Eva sündigten, seitdem eigentlich Adam sündigte, ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Und so ist der Tod zu allen Menschen hindurch oder hingelangt, denn alle haben gesündigt. Alle Menschen stehen unter dem Fluch. Allen Menschen stünde eigentlich der Zorn Gottes zu. Wir sind alle verurteilt. Alle. Wenn wir zur Welt kommen, sind wir schon verurteilt. Aber Gott erwählt manche aus dieser Gruppe zum Leben. Was heißt hier also Liebe? Dass einer, der als Kind Adams verdammt war, und ich meine jetzt Jakob, doch zum Leben erwählt wurde. Was heißt denn Hass? Hass heißt nicht, dass Gott denjenigen zum Verdammnis erwählt hat. Die Erwählung zur Verdammnis. Nein, das geht einen Schritt zu weit. Sie waren schon alle verdammt, aber nicht alle werden zum Leben erwählt. Und dazwischen gibt es einen Unterschied. Also was heißt Hass? Hass heißt, dass einer, der unter dem Zorn Gottes stand, zur Gotteskindschaft nicht erwählt wurde, sondern für seine Lebenszeit und für die Ewigkeit von Christus verbannt ist. Und vorsichtig, wir wollen nicht sagen, dass die Einladung Gottes nicht eine wirkliche wäre. Und deshalb führe ich dann das Letzte hinzu. Was kann denn ein Verlorener tun? Denkt nicht so sehr daran, bin ich erwählt oder bin ich nicht erwählt. Das ist eigentlich nicht das, worauf ihr euch konzentrieren solltet. Das ist nicht eure Überlegung. Worauf solltet ihr euch konzentrieren? Auf das Heilsangebot in Jesus Christus. Du bist sündig, du bist verdammt, dir steht der Urteil Gottes zu, wenn du Jesus Christus und sein Opfer am Kreuz nicht für dich in Anspruch nimmst, werden deine Sünde ungetilgt bleiben. Da steht die Versöhnung dir zur Verfügung, aber du machst davon keinen Gebrauch. Dann bleibst du verloren. Du bleibst in deinen Sünden. Was kann der noch Verlorene tun? Wir werden in zukünftigen Botschaften, so Gott will, erkennen in Kapitel 9 und erst recht in Kapitel 10, glaubt an den Herrn Jesus Christus. Im Einklang steht das mit Apostelgeschichte 16, 31. Was muss ich tun, um errettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Tu das doch. Denk nicht daran, hat Gott mich erwählt. Wenn du, wie Esau, ein gottloser Mensch bist und Weltliches vor Geistliches bevorzugst, wirst du, solange du darin beharrst, nur unter Beweis stellen, dass du nicht erwählt bist. Du stellst nur unter Beweis, dass du nicht erwählt bist. Und bei deinem letzten Atemzug wird dies dann auch außer Frage gestellt. Aha, du warst nicht erwählt. Aber würdest du an den Herrn Jesus Christus glauben, würdest du unter Beweis stellen, dass du erwählt warst zum Leben. Glaube an den Herrn Jesus Christus, bitte ihn um Vergebung deiner Schuld und Sünde und so wirst du feststellen, dass Gott dich vor Grundlegung der Welt schon auserwählt hatte zum Leben. Tust du es aber nicht und stirbst in deinen Sünden, so wird es sich herausstellen, dass du nicht erwählt warst zum Leben, sondern dass du verurteilt geblieben bist. Brüder und Schwestern und Hörer online und alle, ich habe einfach versucht, das, was in dieser Stelle da stand, zu erklären. Zeile um Zeile, Wort um Wort. Ich glaube, dass ich dem Wort Gottes getreu war. Ich weiß, dass es andere Gedanken gibt, aber ich habe versucht, mich wirklich an der Schrift zu halten. Gott ist gerecht, trotz der Tatsache, dass nicht jedermann in Israel errettet war. Ein Teil Israels ist zwar verloren gegangen, aber ein Teil ist errettet worden. Das Wort Gottes ist nicht hinfällig. Es hieß nie, dass alles Nachkommen errettet werden würde. Es hieß nur, dass ein Teil errettet wird. Das ist zwar der erwählte Teil, aber gleichermaßen ist es der gläubige Teil. Bist du gläubig? Wenn du gläubig bist im biblischen Sinn, dann stellt es sich heraus, du gehörst auch zu diesem erwählten Teil. Gott aber ist treu. Wir sind untreu. Er ist treu. Und er ist so treu, dass 1. Johannes 1,9 sagt, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und vergibt. Er hat dir seine Vergebung angeboten. Und wenn du diese Vergebung in Anspruch nimmst, dann wird er sich treu erweisen dir gegenüber und vergeben von aller Ungerechtigkeit. Hand drauf. Lasst uns beten. Herr, wann werden wir dann je wieder diese Stelle in solcher Ausführlichkeit auslegen? In meinem Leben wahrscheinlich nie wieder. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Zusage. Wir danken dir für deine herrliche Errettung. Du hättest niemanden erretten müssen. Dass du Menschen errettest, ist sagenhaft. Wir geben dir dafür das Lob und den Preis und die Ehre im Namen Jesu, der für uns gestorben ist und der es ermöglicht hat. Amen.